herzlich willkommen zu meinem Podcast Trotz der Trauer, Leben, Lieben, Lachen. Mein Name ist Eleni, ich bin Trauerbegleiterin und gebe dir hier wichtige Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst. Denn seien wir doch mal ehrlich, du hast einen Trauerfall erlebt, eine Trennung oder einen Abschied anderer Art und befindest dich an einem Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu bilanzieren, was bisher war und neue Wege zu gehen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's. Ja, hallo Steffi, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich und bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ja, und dann starten wir auch direkt. Genau, also, wen oder was hast du denn in deinem Leben verloren?
Mein leiblicher Vater ist im September bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen, war dementsprechend sehr überraschend. Ich betone aber auch, dass es mein leiblicher Vater war, weil er halt ja biologisch mein Vater war, weil ich habe ihn jetzt nicht so als Vaterfigur in meinem Leben gehabt. Mhm. Genau.
Also das heißt, deine Eltern haben sich früh getrennt oder was ist...
Genau, also ich war 2,5 Jahre alt, wie er ausgezogen ist. Ich habe keine Erinnerung dran, dass er bei uns war. Es war Zeit meines Lebens ein zwiegespaltenes Verhältnis. Es war eher so, wenn ich dann mal bei ihm war, was so 3-4 Mal im Jahr war, also jetzt nicht so Wochenende oder alle 14 Tage, sowas gar nicht. Es war wirklich nur so sporadisch alle paar Monate, dass ich mal bei ihm war. War es eher so wie einfach bei Bekannten zu Besuch sein. Ich habe mich da nie angekommen wie bei einer Familie gefühlt, wenn ich meine Oma besuche. Wir haben uns gekannt, wir haben gesprochen. Er hat dann nochmal 2 kleine Kinder bekommen, da war ich dann schon 10 oder so, war natürlich für mich das Highlight, wenn ich dann mit den Babys und kleinen Kindern spielen durfte. Da bin ich dann auch öfter hin, also dann war es nicht nur 4-mal im Jahr, dann waren es halt 6-mal im Jahr, aber es war jetzt nie ein inniges Verhältnis, das nicht. Dementsprechend war jetzt auch der Trauerfall für mich, mit ein bisschen Gefühlschaos verbunden, das vielleicht anders war, wie wenn es jetzt meine Vaterfigur, mein Stiefvater, meine Mama, meine Oma oder jemand, mein Mann erwischt hätte, unter Anführungszeichen, dann hätte ich sicher nochmal diese typischeren Trauerphasen, glaube ich, durchlebt und die typischeren Gefühle, was auch immer das heißt, ist ja auch für jeden anders, aber so war es ein ganz eigener Gefühlscocktail, sage ich mal. Mhm. Genau.
Magst du da näher drauf eingehen, auf den Gefühlscocktail?
Ja, gern. Also, es war, was für mich vielleicht anders war, als jetzt für seine Familie, mit der er halt gelebt hat. Ja, die Kinder sind jetzt auch schon am Erwachsenwerden, sind auch schon groß. Für die war es natürlich typisch, okay, Vater ist gestorben, überraschend. Sie waren komplett am Boden zerstört, die Frau. Für mich war es so, okay, der ist gestorben, das tut mir leid. Das wünsche ich niemandem. Ich meine... Er war ein gesunder Mensch und dann so zu sterben, das tut mir wirklich von Herzen leid. Aber es war auch so, ja, was soll ich jetzt fühlen? Also für mich verändert sich nichts. Das, wie wenn ein Arbeitskollege oder so stirbt, das ist traurig. Aber im Alltag für sich selber hat es jetzt keine Auswirkungen gehabt, weil er für meinen Alltag einfach nicht relevant war. Und das war so dieser Gefühlscocktail aus, es macht mich traurig und gleichzeitig darf es mir auch ein Stück weit egal sein, so hart es auch klingt. Das Härteste für mich in dieser Geschichte war tatsächlich, die Beileidsbekundungen zu lesen. Mhm. Also es gab online den Nachruf und da haben halt irrsinnig viele die Beileidsbekundung drunter geschrieben. Natürlich, er war ja ein Mann mitten aus dem Leben. Das ist anders, wie wenn jetzt ein 90-Jähriger stirbt, wo die Freunde auch zum Teil schon gestorben sind. Es haben wahnsinnig viele Anteil genommen. Er war in vielen Vereinen und so weiter. Also die Liste war ellenlang. Und ich habe den Fehler gemacht, die in der Nacht allein im Bett zu lesen. Das war keine gute Idee, weil da ging es dann richtig los mit dem Gefühlschaos, mit wieso loben die ihn alle in den Himmel als den besondersten Menschen überhaupt, als ein Ausnahmecharakter, ein hilfsbereiter, fürsorglicher Mensch, als auf den kann man sich verlassen und so. Da ist in mir so richtig, da kriege ich jetzt auch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, das kleine Mädchen dagelegen und hat geweint bitterlich, nicht um den Vater, der gestorben ist, sondern um den Vater, den sie nicht hatte. Da war ich dann wirklich einfach traurig darüber, das zu lesen, wie die anderen Leute den empfunden haben und wieso ich den so anders empfunden habe, was auch so ein bisschen, habe ich das falsch empfunden? So die Schuldfrage, ja, woran hat es gelegen? Und das war für mich, da habe ich eigentlich nicht von dem Menschen, der gestorben ist, Abschied genommen im Trauerprozess, sondern ich habe mich in dem Trauerprozess ausgerufen durch seinen Tod, habe ich mich verabschiedet von der Idee, die halt vielleicht jedes kleine Mädchen, jeder kleine Junge hat, von der Vaterfigur, vom leiblichen Vater. Da habe ich eigentlich drum getrauert in diesen Wochen und habe das dann auch mit einer Energetikerin ein bisschen aufgearbeitet. Ich habe selber auch Psychologie studiert, habe da selber ein paar Tools, die man halt mal gelernt hat, rausgekramt und versucht, es mit mir auszumachen, mit meinem Mann, der war eine große Stütze für mich. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt sage, große Stütze und so, mich hat es in kein tiefes Loch geworfen, weil es mir im Alltag nichts verändert hat. Nur dieses Lesen dieser ganzen Beileidsbekundungen, das war für mich extrem emotional. Und da war ich, so blöd es vielleicht war, das in der Nacht allein zu lesen, wo dann nochmal mehr Gedankenkarussell ist, so gut war es, dass die Kinder da einfach geschlafen haben und ich mich ausheulen konnte, ohne jetzt auf, ich habe zwei kleine Kinder mit 1 und 3, ohne da jetzt irgendwie schauen zu müssen, okay, dass dann der Große fragt, wieso weinst du, Mama und so. Ich konnte einfach für mich die Emotionen rauslassen. Das war vielleicht der Vorteil dran, genau.
Ja, wütend warst du bestimmt auch, oder?
Sehr. Also ich war traurig, ich war wütend. Das war dann auch nochmal ganz emotional beim Begräbnis. Da hat mein kleiner Halbbruder, der jetzt eben, ja, darf man noch Teenager sagen, ich glaube, er wird sich nicht mehr als Teenager bezeichnen, aber er ist also am Erwachsenwerden, hat eine wahnsinnig tolle Rede gehalten. Also da sind allen die Tränen runtergelaufen. Und da war es aber dann auch so, wenn dann so Worte gefallen sind von ihm oder auch vom Pfarrer, der halt gesprochen hat, so, na, der war immer da und ein liebender Familienvater, da sind dann die Tränen gekommen an diesen Momenten. Und das habe ich dann ganz stark für mich bemerkt, okay, ich trauere einfach wirklich darum, dass ich den nicht hatte, auch wenn mein Stiefvater eine super tolle Vaterfigur war, aber es ist halt was anderes, ja. Als um den Tod an sich. Also für mich war es nicht so schlimm, jetzt die Rose auf den Sarg zu legen und zu sagen, so quasi mich zu verabschieden. Das war nicht so das Schlimme, wie immer wieder damit konfrontiert zu werden in diesen Wochen, wie alle um diesen Menschen trauern. Und so eigentlich die Frage zu haben, wieso darf ich nicht trauern? Wieso habe ich nicht die Beziehung, um da jetzt trauern zu können? Mein Vater ist gestorben. Wieso war das Leben, also die Beziehung von uns so, dass ich jetzt eigentlich überhaupt keine Trauer empfinde? Darum habe ich eigentlich getrauert, also so ein bisschen konfus.
Ja. Ja, und auch was für eine Ungerechtigkeit, ne? Zu deinen Stiefgeschwistern war er ein guter Vater und war immer da und zu dir eben nicht.
Ja, ja, und gleichzeitig, was mir sicherlich geholfen hat, ein ganz großer Wert oder ein, wie soll ich sagen, auch kein Mantra, mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein Grundsatz vielleicht, der mich durchs Leben leitet, ein Leitsatz, ist, dass jeder das Beste macht, das ihm halt möglich ist. Und das hat mir schon auch Kraft gegeben, weil bin jetzt nicht so tief in das reingefallen, ach, du warst so böse und. Ich war traurig, dass es so war, wie es war, aber habe schon auch gesehen, okay, er hat sein Bestes versucht, sein Bestes war scheiße für mich, sein Bestes war für mich richtig scheiße und hat für mich nicht, ich habe nicht das von ihm bekommen, was ich gebraucht hätte. Aber er hat es jetzt nicht böswillig gemacht. Er wollte mich jetzt nicht verletzen. Er war einfach er und das war okay. Und die Menschen, die mit ihm in Beziehung waren, waren alle total happy mit ihm. Und er hat es jetzt nicht böswillig mir mein Leben schwer gemacht. In manchen Stunden. Ja. Wenn man halt so gerade durch die Pubertät geht und immer wieder Vaterthemen kommen, ja, da habe ich sicherlich einige Tränen vergossen. Aber da war ich auch oft wütend auf ihn, aber heute als erwachsene Frau, die selber Mama ist, nach dem Studium, alle Fortbildungen, die ich also gemacht habe, weiß ich halt oder glaube ganz fest dran, dass jeder einfach in seinem besten Wissen und Gewissen handelt. Und das hat er sicher auch gemacht, auch wenn es, ja, wie gesagt, blöd für mich war. Ja. Also ja, ich war wütend, ich war wütend auf die Situation, aber nicht so sehr auf so, du Arschloch. Ja, ich hoffe, so an keine Kinder. Also, das war nicht so, wow, du bist so blöd gewesen, sondern wieso war es so, wie es war? Wieso haben wir nicht zusammengefunden? Ja, woran hat es gelegen? So auf das war ich wütend.
Ja, und wie hast du das denn versucht für dich zu bewältigen?
Ich habe ihm Briefe geschrieben. Mhm. Ich habe, weil ich ja so nicht mehr mit ihm reden konnte, ich meine, wie ich ausgezogen bin und ins Studium gegangen bin und so, haben wir schon mal einen Konflikt gehabt. Das war so der einzige Konflikt, den wir gehabt haben, wo ich mich auch getraut habe, auszusprechen, was ich gedacht habe, dass ich enttäuscht von ihm war und so, weil sonst war immer so sehr Smalltalk-Ebene. Wir haben nicht großartig über Gefühle oder so gesprochen. Es war halt, wenn man sich halt mal sieht, ja, was ist gerade los bei dir und was tut sich gerade, Smalltalk eben. Aber Anfang 20 hatten wir einmal einen Konflikt, da habe ich schon einiges ausgesprochen von Enttäuschungen und Erwartungen und so weiter. Und jetzt wusste ich halt, okay, wir können halt nicht mehr drüber reden und es würde auch keinen Sinn machen, weil er war ein Mensch, der schon gerne alles besser wusste. Also das, ich glaube, so kann man ihn schon beschreiben. Und er wusste auch sehr viel und er war sicher sehr belesen und ein Lebemensch. Aber diskutieren war mit ihm schwierig, weil er wusste es sowieso mal besser. Und so habe ich mich dazu entschieden, weil es ja eh keine andere Möglichkeit mehr gab, mit ihm zu sprechen. Ich schreibe jetzt einfach auf Papier. Schreiben ist sowieso ein Ventil für mich, immer schon gewesen. Auch als Zehnjährige schon, wenn in der Schule Probleme waren, ich habe immer geschrieben. Es war immer ein Ventil für mich. Und jetzt eben auch, da habe ich, ich glaube, 4, 5 A4 Seiten einfach in einem runtergeschrieben, von bis, ja, dass es mir leid tut, dass er jetzt gestorben ist, dass er so gestorben ist, wie er auch gestorben ist, dass er nicht mehr sich verabschieden konnte, von bis, dass ich aber auch wütend bin, das, was er mir genommen hat oder auch nicht. Und da habe ich einfach ohne irgendwie Struktur oder sonst was einfach runtergeschrieben. Da habe ich mich hingesetzt an einem ruhigen Abend und geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und das war sehr erleichternd. Mhm. Ich wusste dann nicht, was ich mit dem Brief gleich machen soll. Also ich habe ihn nicht gleich verbrannt oder so. Ich kenne auch die energetische Übung, mal sowas einzufrieren tatsächlich, einfach in den Gefrierschrank zu legen und einfach mal dort sein zu lassen, bis man weiß, was man damit machen kann oder sich wirklich verabschieden kann. Das hat sich alles nicht richtig angefühlt. Ich habe den Brief dann tatsächlich eine Zeit lang noch mit mir im Rucksack rumgetragen, im Wickelrucksack. Mhm. Ich weiß nicht wieso, hat sich einfach richtig angefühlt. Und dann habe ich eigentlich schon vergessen, dass er drinnen war oder nur so im Hinterkopf gewusst. Und dann, wie ich halt im Wickelrucksack, wo ich halt immer die Trinkflaschen und ein Wechselgewand und was man halt so drinnen hat, einen Snack und so, ja, jede Mama wird es kennen, habe ich mal halt wieder alles rausgegeben und Brösel rausgeleert und so, kam halt auch der Brief wieder zum Vorschein. Und dann war es für mich total okay, ihn zu nehmen, gar nicht mehr zu lesen oder sonst was, auch wenn ich nicht mehr, ich könnte nicht mehr sagen, was genau ich alles geschrieben habe. Ich habe ihn einfach genommen, habe ihn zur Seite gelegt. Und im Umzugsprozess, wir sind ja dann ein paar Monate später umgezogen, ist er dann, glaube ich, einfach in den Müll gewandert. Mhm. Und es war total okay. Also es hat sich, für mich war das dann einfach nur noch ein Papier mit Schrift drauf. Die ganze Energie, die ich da reingelegt habe, die ganzen Gedanken, die ganzen Gefühle, die sind für mich nicht mehr in dem Papier gesteckt. Die durften durch das Schreiben frei werden und waren dann einfach weg. Und das war total erleichternd.
Ja, generell dieses Schreiben, ne? Dass man alles raus darf, was man so in sich trägt. Manche machen das ja so entweder so als so ein Schiffchen irgendwie auf den Bach wegschwimmen lassen oder verbrennen, ne?
Genau. Ja, hatte ich auch alles im Hinterkopf und habe ich auch überlegt, was ich machen könnte. Aber tatsächlich hat sie mich irgendwie dazu hingezogen, den Brief noch eine Zeit lang mit mir zu tragen.
Ja.
Bis es dann einfach okay war, ihn wegzulegen. Also, keine Ahnung, da habe ich mich einfach leiten lassen von dem, was ich wie angefühlt hatte.
Ja, sowieso meistens am besten so nach seinen Impulsen zu handeln, ne? Also das war ja halt genauso stimmig, wie du das beschrieben hast. Und da muss man ja jetzt auch kein Ritual erzwingen sozusagen und sagen, man muss das jetzt verbrennen und es ist vielleicht überhaupt gar nicht die Gelegenheit dazu, ne? Also da sich so leiten zu lassen, ist eigentlich am allerschönsten, ne?
Ja, absolut. Nein, es war dann recht okay und es ist jetzt haben wir Mai und im September war der Todesfall eben und es ist jetzt in der Zeit kaum noch Thema für mich gewesen. Natürlich, jetzt war die Erbgeschichte, die halt immer nach einem Trauerfall kommt, dadurch war das dann einfach nochmal im Kopf, aber dieses Emotionale war jetzt eigentlich total weg. Ich habe schon manchmal drüber nachgedacht, vor allem, wir sind dann im Jänner eben mit dem Wohnwagen weggefahren für 4 Monate und sind auch gerade erst nach Hause gekommen. Und da war schon so durch dieses Umbruch, durch dieses Ausmisten zu Hause, Umziehen, da war ganz viel Chaos natürlich auch im Kopf, was so ein Umzug halt immer mit sich bringt. Ja. Einerseits lässt du von was los, andererseits lässt du dich auf was Neues ein. Da gab es dann tatsächlich einige Nächte im Wohnwagen dann, wo ich gar nicht im Traum, aber so kurz vorm Einschlafen, ja, wo dann plötzlich der Papa in die Gedanken gekommen ist und dann einfach nochmal das Erlebte. Ohne jetzt in das Gedankenkarussell zu fallen oder nochmal Vorwürfe oder Emotionen, aber einfach nochmal von dem Anruf bis zum Begräbnis, bis zu die paar Tage danach, das kam immer wieder durch den Kopf. Einfach aus dem Nichts. Und dann ging es auch wieder, wenn ich einmal die Geschichte quasi durchgespielt habe. Mhm. Das war total interessant auch für mich zum Beobachten.
Wie so ein Film, ne? Der abläuft. Ja,
genau, genau.
Hat sich denn durch den Tod deines Vaters irgendwas für dich geändert? Hast du irgendwie dann gesagt, so jetzt ordne ich mein Leben total neu oder jetzt gehe ich auf diese Reise oder stand das schon vorher fest? Gibt es irgendwas?
Na, ja. Was sich für mich insofern geändert hat, also ich bin Gesundheitsmentorin, vielleicht so zum Ausholen, ja. Und ich habe mich dann im Sommer, im Spätsommer, auf das Thema Krebsprävention und Selbstheilungskräfte beim Thema Krebs aktivieren spezialisiert. Und da durch das Thema Krebs bin ich halt da auch immer so ein bisschen mit Trauerfällen, mit dem Tod in Berührung gekommen natürlich, weil jeder kennt jemanden, der an Krebs gestorben ist. Wenn man die Diagnose Krebs bekommt, hat man Angst vor dem Tod und so weiter und so fort, ja. Und für mich war davor Tod, ja, natürlich gibt es ihn, aber ich weiß ja, ich bin an sich sehr pragmatisch und auch da war so, ja, dann stirbt man halt, das gehört halt dazu. Es ist traurig und ja, ich habe jetzt keine große Angst davor. Und mein Opa ist mal gestorben, ja, aber der war knapp 90 Jahre alt, da nimmt man dann auch leichter Abschied davon. Und jetzt war es quasi, ich fange gerade erst an, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen, aufgrund meiner Arbeit, aufgrund der Begleitungen meiner Klientinnen. Und dann kommt bei mir selber plötzlich so ein Todesfall in den Alltag rein. Und ja, ich war nicht so nah dran, als wäre es jetzt mein Mann gewesen, meine Mama gewesen oder so. Aber natürlich hat das was mit mir gemacht. Weil du gehst ja trotzdem durch Trauerphasen durch. Du hast ja trotzdem mit vielleicht so Gedanken, ja, wo ist mein Papa jetzt? Was hat der in den letzten Sekunden seines Todes, vor seinem Tod vielleicht noch mitbekommen? Mhm. Hat der ja, mit dem Motorradunfall, man weiß nicht genau, war er sofort tot wahrscheinlich oder hat er dann noch leiden müssen oder wie auch immer. Wo ist er jetzt? Man weiß es ja nicht so richtig. Ja, die Gedanken kommen dann durch den Kopf und das war für mich vorher kein großes Thema. Somit war das vielleicht eine Veränderung für mich, dass das Thema einfach nochmal näher an mich rangerückt ist, dass ich damit vielleicht nochmal empathisch an meiner Arbeit auch umgehen kann damit. Und einfach nochmal dieses vor Augen führen, wie kostbar einfach jeder einzelne Tag ist. Ja, also das ist ja auch meine große Mission in meiner Arbeit, immer wieder vor Augen zu führen, nimm deine Gesundheit, nimm dein Leben in die Hand. Wir wissen nicht, was kommt. Jeden Tag kann uns ein Bus überfahren, wir wissen es einfach nicht. Aber die Dinge, die wir selber in der Hand haben, wie Ernährung, Bewegung, Gedankenwelt und so weiter, die Menschen, die uns umgeben, mit denen wir uns umgeben lassen, das haben wir in der Hand. Und das ist unsere Verantwortung, dass wir das in die Hand nehmen. Und da sind natürlich solche Schicksalsschläge oder auch Geschichten, die man hört, natürlich nochmal so ein bisschen ein Wachrüttler, so, hey, ja, so schnell kann es vorbei sein. Mhm. Worauf will ich dann zurückschauen? Man weiß ja nicht, was ist nach dem Tod, ja? Wenn wir da wirklich auf so einer Wolke sitzen, die Beine baumeln lassen, worauf will ich zurückgeschaut haben? Dass ich irgendwie nur auf der Couch gelegen bin? Dass ich irgendwie nur in dem Hustle war von 8 bis 4 Uhr arbeiten und dann irgendwie schnell heim, schnell Kinder holen, immer Stress, Stress, Stress? Worauf will ich zurückschauen? Und das hat mir schon nochmal einfach nochmal verdeutlicht, ja, ich bin am richtigen Weg, weil ich schaue, dass ich mir mein Leben so gestalte, wie es mich glücklich macht, unabhängig von gesellschaftlichen Konventionen, von Anforderungen an junge Mütter, an Anforderungen an, ja, du hast jetzt ein Studium abgeschlossen, was kommt jetzt an? Ja, was ist jetzt mit dem Haus? Muss das immer schön sauber sein und so weiter? Sondern dass ich sage, ich mache mir mein Leben so, dass ich jeden Tag möglichst glücklich bin, mit allen Stimmungsschwankungen, die halt so das Leben mit sich bringt. ja, ganz normal auch mit den kleinen Kindern, die einen schon mal ein bisschen aus der Fassung bringen. Aber ich schaue, dass ich wirklich glücklich bin. Und dann habe ich alles gemacht, was in meiner Macht gestanden ist. Gesund und glücklich sein. Und wenn dann wirklich so ein Unfall kommen sollte, muss ja nicht gleich tot sein, kann ja, ich will nicht Survival beschwören, aber kann auch sein, dass man dann plötzlich gelähmt ist oder was auch immer. Oder wirklich eine Diagnose wie Krebs erhält. Worauf schaue ich zurück? Mache ich mir Vorwürfe, dass ich mein Leben vergeudet habe, weil ich einfach die Tage an mir vorbeiziehen lassen habe? Oder lebe ich? Und da war mein Vater wirklich ein Vorbild. Der hat gelebt. Der hat viele Leute immer wieder mal vor den Kopf gestoßen, aber der hat gelebt. Der hat, wenn es ihm nicht mehr gepasst hat in der Arbeit, wenn er unglücklich war, wenn ihm langweilig war, zack, suchte sich halt eine neue Arbeit. Mhm. Passt. Der war Motorradfahrer, Sportler, ist in die Berge gegangen, hatten seine Kinder, also seine Kinder, da meine ich jetzt die zwei, mit denen er wirklich in der Familienkonstellation quasi aufgewachsen ist, mit den Kindern und der Frau Urlaube gemacht, sie hatten einen Hund, einen Freundeskreis, also der hat gelebt, der hat gelacht, der hat geliebt, der hat auch gestritten, keine Frage, ja, aber wenn der jetzt wirklich auf sein Leben noch wo zurückschauen darf, von irgendwoher, dann schaut er auf ein volles Leben zurück. Und da ist er wirklich ein Vorbild auch für mich. Der hat sich nicht, ja, man muss jetzt in der Firma 7 Jahre sein, weil wie schaut das sonst im Lebenslauf aus? Oder, naja, für die Kinder, man muss ja zusammenbleiben. Nein, wenn er nicht mehr glücklich war, hat er was verändert. Mhm. Ja, und man muss es vielleicht nicht so extrem machen wie er, aber er war glücklich, er war immer in seiner Kraft.
Ja. Und hast du das so vor seinem Tod so deutlich gespürt oder kam das jetzt danach, dass dir das nochmal so richtig bewusst wurde, auch was er so für ein Vorbild für dich ist?
Ein bisschen war schon davor der Fall. Mhm. Also auch ich bin ja auch auf Instagram oder so aktiv, dieses mich zeigen wollen, dieses nach außen hin gehen, das habe ich sicherlich von ihm. Ja. Aber so richtig bewusst oder auch durchgedacht habe ich es jetzt durch den Tod. Mhm. Davor war es halt, wollte ich gar nicht so viel jetzt mit ihm mich vergleichen, ja, weil da natürlich trotzdem auch Enttäuschungen aus der Jugend und Kindheit waren, wenn du dann am Fenster sitzt als kleines Mädchen, du weißt, heute ist Papa-Tag, du freust dich irgendwie drauf, weil dann hat es halt immer ein Eis gegeben oder irgendwie, ja, so einen schönen Ausflug gemacht, wenn, oder warst dann einfach neugierig, weil der Papa kommt und dann kommt er nicht, weil er vergessen hat oder so, ja, das sind einfach tiefe Enttäuschungen, die dann einfach in der kleinen Kinderseele da sind. Und auch wenn, also ich spreche jetzt von mir, auch wenn ich das dann aufgearbeitet habe mit den Jahren, es sind einfach Narben da. Mhm. Und da möchte ich, da wollte ich dann gar nicht mehr dauernd in die Narben reingehen und mich mit ihm vergleichen und hin und her. Durch den Tod war das dann natürlich sehr präsent. Und dann gerade auch durch die Beileidsbekundungen, da haben ja manche total ausgeholt und Erzählungen gemacht, wie sie gemeinsam da waren oder das erlebt haben. Oder sie können sich noch erinnern, wie das Hoppala war. Also das war ja auch lustig zu lesen teilweise und schön, wie viele schöne Erinnerungen sie mit ihm hatten, auch wenn es mir wehgetan hat. Ja. Aber es war dann trotzdem auch irgendwie nett zu lesen. War das nochmal viel aktueller für mich und da kam dann der Vergleich oder dieses, ja, was kann ich mir von ihm noch rausnehmen, was habe ich von ihm lernen dürfen, was ist das Geschenk davon, dass es ihn gegeben hat. So sehr für mich auch ja, mit Schmerzen verbunden war, mit Enttäuschungen, aber natürlich auch mit Wachstum, weil ich dadurch sehr früh sehr viele Erfahrungen gemacht habe, wo ich dran gewachsen bin. Was ist so das Geschenk, was kann ich von dem noch mitnehmen von ihm? Da bin ich zum Glück dann doch eher reflektiert, jetzt vom Charakter her, und habe das einfach auch an mich rangelassen und ein bisschen durchgedacht, ja.
Naja, und ohne ihn wärst du ja auch nicht auf dieser Welt.
Das stimmt. Das stimmt. Und ich bin sehr froh, dass ich da bin. Ich mag mein Leben sehr gerne.
Das höre ich, ja. Ja, total schön, Steffi, dass du uns berichtet hast. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, gerne, dass du darüber so offen sprichst und auch von diesen Enttäuschungen, ne? Und darf ich jetzt irgendwie auch gar nicht so richtig, ne? Also muss ich jetzt so viel Tränen haben und muss ich jetzt so sehr berührt sein? Nein, also ne, alles ist sozusagen erlaubt in der Trauer, ne?
Das war vielleicht eine Sache noch, das war auch ein gewisser Paradox, weil wir haben eine totale Patchwork-Familie. Ja. Mein Stiefvater hatte schon 2 Kinder, als er mit meiner Mama zusammengekommen ist. Meine Mama hat 2 Töchter eben, also mich und meine Schwester. Und da komplett Patchwork-Familien. Jetzt haben wir 3 Schwestern quasi, schon jeweils 2 Kinder. Und jetzt haben wir schon öfter davon gesprochen, dass ein gemeinsamer Familienurlaub irgendwo in einem schönen Apartment-Hotel, wo man dann einfach ein paar Tage gemeinsam verbringt, die Kinder alle mal zusammenspielen können, weil jeder irgendwo anders wohnt. Und dann war das tatsächlich so, dass nach Monaten Herumgerede, machen wir es nicht, war der Start für diesen ersten Familienurlaub, wo alle dabei waren, genau an dem Tag des Begräbnisses. Mhm. Und das war total paradox, weil jetzt sitze ich beim Begräbnis, habe noch das komplette Gefühlschaos von, oh, wieso reden die alle von dem liebevollen Vater, wieso war es das für mich nicht, von, ah, denen tut das alles voll weh, ich bin eigentlich doch distanziert, also von bis alles. Und dann fahren wir heim und zack, wir fahren auf Urlaub. Also das war total paradox auch. Und da auch wieder die Frage, muss ich jetzt nach dem Begräbnis noch weiter in den Gefühlen bleiben? Oder kann ich jetzt wirklich sagen, okay, Begräbnis ist vorbei, ich freue mich jetzt einfach auf ein paar schöne Tage mit der Familie, schöne Sonnentage, die Kinder spielen am Spielplatz, komplett andere Welt. Mhm. Während die Stammfamilie von ihm natürlich zu Hause gesessen ist und das komplett getrauert, komplett fertig war. Ja. Also das war auch nochmal sehr paradox, wo auch nochmal diese Darf-ich-das-Frage in den Kopf gekommen ist.
Ja. Ja, aber auch für seine Stammfamilie, ne? Also da, wer schreibt denn vor, wie man zu trauern hat oder wie lange man traurig sein soll, ja? Also wenn es sich danach anfühlt, dass man gerne wieder in Urlaub fahren kann oder sich dadurch diese Möglichkeit ergibt oder dass man mal lacht, ne, zum Leichenschmaus, das ist alles erlaubt sozusagen, ne?
Mhm. Absolut. Ja, wie gesagt, ich war mit dem Tod vorher noch nie so persönlich in Berührung. Ich bin da sehr pragmatisch. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ich mal sterbe. Ich finde das Lied von der Sarah Connor total schön mit Das Leben ist schön. So, wenn ich weg bin, singt sie, dann tanzt, dann lacht, dann feiert das Leben. Das ist total meine Ansicht. Also ich möchte bitte nicht, dass wenn ich mal gestorben bin, dass alle beim Leichenschmaus sitzen und weinen, dann sollen sie sich ein fettes Buffet bestellen und lachen und hoffentlich Geschichten über mich erzählen, die sie zum Lachen oder zum Lachen gebracht haben, wo ich sie inspirieren konnte hoffentlich oder irgendwas und einfach eine gute Zeit haben. Wenn sie dann Disco machen und tanzen, meine Güte, die sollen feiern. Also das ist komplett meine Einstellung. Aber trotzdem sieht man halt dann, dass es andere sehr vor den Kopf stoßt. Mit Trauern, mit Weinen stößt man im Trauerprozess, soweit ich das gesehen habe, niemanden vor den Kopf, weil das wird so ein bisschen erwartet. Mhm. Okay, die trauern jetzt. Aber wenn du gut drauf bist und lachst und fröhlich bist, das Leben weiter feierst, jeden Tag, so wie er kommt, dann kann das schon mal jemanden vor den Kopf stoßen. Und da hat mich die ganze Geschichte halt wieder kleiner gemacht, dieses kleine Mädchen. Da war ich nicht komplett in meiner Kraft, die ich so als erwachsene Frau jetzt habe. Als erwachsene Frau frage ich mich jetzt nicht, darf ich in Urlaub fahren? Ja? Aber dieses kleine Mädchen war doch, was wird jetzt von mir erwartet? Und hoffentlich enttäusche ich jetzt den Papa nicht. Und da war schon die Frage, darf ich das da, ja. Mhm.
Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass du da warst, Steffi. Vielen Dank.
Ich freue mich auch, dass wir darüber sprechen konnten und danke, dass ich da sein durfte.
So, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen. Vielleicht einen kleinen Impuls, den du heute oder morgen direkt umsetzen möchtest. Wenn du das Thema vertiefen willst, dann schau doch mal in die Shownotes, denn da verlinke ich dir alles. Wo du mich findest, das weißt du ja. Das ist über meine Homepage oder mein Instagram-Profil. Scheu dich nicht, meinen Podcast zu abonnieren, eine Bewertung dazu lassen oder mich direkt zu kontaktieren. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Einschaltest und meiner Stimme lauscht.